Herzlich willkommen. Ich werde heute Morgen über das Thema predigen, ein herausfordernder Bußtext. Ihr merkt schon, das ist heute Morgen keine Happy-Clappy-Predigt. Also die geht nicht so glatt runter. Aber manchmal muss Predigt ja ein bisschen herausfordernd sein, oder? Sehr gut. Dann werde ich mein Bestes tun. Bei einer Predigt ist das ja immer so eine Sache. Man muss sich ja entscheiden, über was predigt man denn. Die Bibel ist ja über 1000 Seiten groß und da hat man eine reiche Auswahl. Und um dann immer eine Entscheidung zu treffen, da braucht es manchmal einen gewissen Anlass, also einen bestimmten Grund. Der eine Anlass ist, ich habe in der Bibel gelesen, worüber freut sich der Himmel? Wisst ihr das? Worüber freut sich der Himmel? Exactly. Wer war das? 100 Punkte. 100 Punkte. Also exakt so ist es. Der Himmel freut sich über einen Sünder, der Buße tut. Also Buße scheint ein wichtiges Thema in der Bibel zu sein. Das ist der zweite Anlass, warum ich dieses Thema gewählt habe. Ich bin jetzt kein Nestbeschmutzer, aber ich habe eine Predigt in meiner eigenen Gemeindebewegung gehört. Die hat gelautet, warum wir uns nicht mehr Sünder nennen sollten. So. Der hat es gut gemeint. Der hat dann inhaltlich darüber gepredigt, dass wir nicht mehr wie pickende Hühner immer rumkraxeln sollen und auf den Boden gucken, sondern auf uns aufschwingen wie ein Adler. Frei von aller Sünde und frei von... Ach, aber ich dachte, das ist motivierend. Aber mich hat's genervt. Und so wurde es einer der Gründe, warum ich heute Morgen über Buße predige. Der nächste Grund war, ich und meine Anne waren unterwegs zum Reisen und am Ende der Reise, wir waren 180 Mann groß, also oder Frauen und Mann, war schon eine dicke Belegschaft, sind wir dann vom Reiseveranstalter, der nicht fromm war, dazu geführt worden, in Passau den Gottesdienst im Dom zu besuchen. Ach, grandios, also ich liebe sowas, so, wisst ihr, das, wenn du so riesige Dinge hast und dann überall diese barocke Handwerkerskunst, hat mir gefallen. Aber als wir da reingegangen sind, 180 Mann und Frauen hoch, war das erste Wort des Pfarrers, des Predigers, Bischofs, war, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Pups, dachte ich. Also jetzt gehe ich. Ich bin ja regelmäßiger Kirchgänger, aber da waren ja jede Menge Leute dabei, die gehen nicht mehr in die Kirche. Jetzt gehen sie mal wieder in die Kirche rein und das Erste, was sie erfahren müssen, ist, dass sie Sünder sind. Nicht so ganz schön. Aber war recht, mir hat's begeistert. Und das Letzte, der letzte Anlass war, um Ostern rum dieses Jahres habe ich die Matthäus-Passion in Stuttgart in der Liederhalle besucht. Das ist ja ein monumentales Werk von Johann Sebastian Bach. 3 Stunden lang, da geht was. Und schon rein vom Aufbau, 2 Chöre, 2 Orchester, 8 Solisten, also ist eine Mega-Aufführung. Aber inhaltlich ist es sehr herausfordernd. Es ist ja um Ostern rum. Es geht ja um Jesus Sterben. Und der Grund, warum er stirbt. Und einer aus unserer Verwandtschaft, eines und meiner Verwandtschaft, ist ein Sänger, der hobbymäßig in einem Bachchor mitsingt. 71 Sänger wohl, in Mannheim oben, führen sie ebenfalls diese Matthäus-Passion auf. Und ich, frech genug, habe ihn dann konfrontiert und gefragt, sag mal, also ich weiß ja, ihr seid ja jetzt keine Kirchgänger. Und ehrlich gesagt, ich glaube, die Henna... Glaube an den Nagel gehängt. Aber ich habe ihn dann gefragt, warum machst du damit? Was macht es mit dir, diese Matthäus-Passion zu singen? Und dann sagte er mir einen Satz, der hat mich schon bewegt. Er sagte mir, weißt du, in der Matthäus-Passion geht es um das größte Problem der Menschheit. Um die Schuld, um die Sünde und um die Lösung, Jesus sterben am Kreuz. Und das sagt mir jemand, der überhaupt kein Kirchgänger ist. Das sagt mir jemand, der nicht mit dem Evangelium und der Muttermilch aufgewachsen ist. Da dachte ich, also, predigen wir über dieses Thema. ein herausfordernder Bußtext. Ich möchte heute über den Psalm 51 sprechen. Psalm 51 ist der vierte Bußpsalm in der Bibel und er ist sicher einer der bekanntesten und beliebtesten Psalmen der Bibel. Die großen Theologen, also nicht so kleine Würstler wie ich, die großen Theologen, Luther, Barth, Thomas von Aquin, Calvin, Wesley habe ich mal aufgeschrieben, haben in Psalm 51 eine Darstellung gesehen, was echte Buße ist und wie eine wahre Buße aussehen muss. Das war für sie die theologische Betrachtung von Psalm 51. Also für sie ist der Psalm 51, der hat buchstäblich einen Modellcharakter. Ein Modellcharakter, so schreibt Martin Luther ihm zu. Er ist der Hauptpsalm aller Bußpsalmen. Er ist der wahre Spiegel der Buße, weil er nicht nur vor den Menschen, sondern die Gnade Gottes vollkommen offenbart. Die Gnade Gottes offenbart. Der Ruf zur Buße ist so ein fester Bestandteil der neutestamentlichen Verkündigung geworden. Ruf zur Buße. Nicht nur bei Johannes dem Täufer, sondern auch in Apostelgeschichte und bei Jesus selbst. Bei Jesus selbst war das Thema. Nach Markus und Matthäus beginnt Jesus sein öffentliches Wirken, also nach den zwei Evangelisten, mit den Worten, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und in Lukas 5, Vers 32 sagt Jesus über sich selbst, ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, sondern ich bin gekommen, um die Sünder zur Buße zu rufen. Das ist die Job Description von Jesus, sein Auftrag. So sah er selber auf die Erde kommen. Nun ist damals und vielmehr heute die Buße kein beliebtes Thema, ist kein angenehmes Thema, das wissen wir alle. Buße setzt voraus, dass jemand gesündigt hat, dass jemand schuldig geworden ist. Und wenn ich jetzt ein weiterer Katholik zitieren darf, der Text ist an der Wand, der inzwischen verstorbene Papst Franziskus, der sagt über sich selber, wir sind alle Sünder. Würde ich von mir behaupten, ich sei es nicht, dann wäre ich einer der verdorbensten Menschen von allen. Die Unfähigkeit, sich schuldig zu fühlen, ist eine schwere und weit verbreitete Krankheit, vor allem in unserer Zeit. Das ist schon ein Satz, der gegen den Zeitgeist bürstet. Das muss ich schon sagen. Buße setzt voraus, dass jemand gesündigt hat. Ja, sogar Papst Franziskus. Also nicht irgendwer, sondern einer der Großen der theologischen Fraktion. Der Anlass für Buße ist immer etwas, das bedrückt, das belastet und uns vielleicht manchmal auch Angst macht. Schuldig zu werden, fordert heraus. Ich habe ein Buch mitgebracht, ich glaube, das kann man bis hinten lesen, den Titel, gell? Schuldig. Inhaltlich eine Zusammenfassung von Thomas Middelhoff. Middelhoff ist einer der größten deutschen Manager, die wir hatten. Der hat immerhin mit Bill Gates und Obama zusammengegessen. Das ist nicht jedermann gegeben, oder? Also in der Liga hat er gespielt. Wir wissen aber alle, dass sein Erfolg ihn dazu geführt hat, dass nicht immer alles gesetzeskonform war. Und er wurde von unserer Gesetzgebung zu 3 Jahre Haft verurteilt, kam auch ins Gefängnis und hat im Gefängnis über sein Leben nachgedacht und Gott hat in seinem Leben gewirkt. Gottes Heiliger Geist hat ihn so sehr bewegt, dass er sein Leben komplett umgekrempelt hat. Wenn jemand lesen möchte, ist wirklich ein lesenswertes Buch mit unheimlich konsequenter Selbstsicht. Als ich auf den Kalender geblickt habe, da bin ich noch weitergekommen, habe ich gemerkt, ups, im Jahreskalender, da gibt es Ostern, gibt es Weihnachten, Pfingsten und so weiter, aber es gibt auch eine Buß- und Fastenzeit. Selbst das ist im Jahreskalender inhaltlich festgezurrt. Und dann habe ich gemerkt, bei 150 verschiedenen Psalmen in der Bibel, Da gibt es doch durchaus viele, die mich als Psalm in meinem Leben berühren, herausfordern, trösten, ermahnen, aber auch ermutigen. Aber was macht den Psalm 51 so wichtig? Was ist der Grund? Wenn es nur um den Psalm ginge, gäbe es ja noch 6 weitere Bußpsalmen in der Bibel. Zum Beispiel Psalm 130. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, wer wird bestehen? Denn bei dir ist Vergebung, dass man dich fürchte. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Hoffe auf den Herrn Israel, den Herrn, denn bei dem Herrn ist Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus all ihren Sünden. Buße ist Thema in den Psalmen. Da kommen wir nicht drum rum. Was auffallend und interessant ist, ist die Tatsache, dass von den insgesamt 7 Bußpsalmen in der Bibel, Psalm 6, Psalm 32, 38, 51, 102, 130, 143, der Vollständigkeit halber, nur bei Psalm 51 der konkrete Anlass beschrieben ist. Also wenn wir einen Psalm aufschlagen, dann ist oben, ganz oben dran, so beginnt er mit dem Anlass. Und da heißt es, da steht ein Psalm Davids, weiß man also woher er kommt, vorzusingen, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Und für mich liegt in den ersten 2 Versen der entscheidende Grund, weshalb dieser Psalm so etwas Besonderes ist. In diesen 2 einleitenden Worte. Ich möchte zu den 2 Punkten kommen und aufzeigen. Der erste Punkt, über den ich reden möchte, ist die Lebensgeschichte von David. Der zweite Punkt ist die Wirkungsgeschichte. Was ist daraus geworden aus diesem Psalm, aus dieser Geschichte Davids? Beginne mit der Lebensgeschichte. Der Psalm beginnt ja mit den Worten, ein Psalm Davids. Und David ist in Israel so etwas wie der Publikumsliebling. Dass wir in Psalm 16, was wir da hören, das fasziniert das ganze Volk Israel bis zum heutigen Tag. Also König David ist, wenn man in Israel war und dorthin gereist ist, der schmeckt sofort, hey, da geht's lang. Die verehren diesen König David. Legendär ist sein Kampf mit Goliath und nicht nur, dass er Goliath besiegt hat, sondern wie er ihn besiegt hat. Der Underdog David schlägt den Riesen, buchstäblich den körperlich auch aus großgewachsenen Goliath. Und allein die Worte von David, die müssen wir uns mal anhören, da merkt man viel über ihn. Du kommst zu mir mit dem Schwert, Spieß und Sichelschwert. Sichelschwert, das waren so große Dinger, da konnte man den Menschen buchstäblich in 2 Teile hauen. So war das Kräfteverhältnis. Jemand mit so einem Riesenschwert, mit so einem Mordinstrument und da steht der Hirte David mit seinen paar Steinler und seiner Schleuder ihm gegenüber. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr mir überantworten, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue. Meine Güte, das waren aber schon starke Worte, dachte ich. Und gebe deinen Leichnam und die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel und das und dem Wild auf der Erde, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat, damit diese ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht nur durch Schwert und Spieß hilft, denn Krieg ist des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. So voll hat er seinen Mund genommen im Vertrauen auf den Herrn. Und das ist David schon in jungen Jahren, als Lehrling hätte man fast gesagt. Und in den darauf folgenden Kapiteln erleben wir gemeinsam mit David die vielen Höhen und Tiefen seines Lebens. Die vielen Triumphe, aber auch die dunkelsten Momente der Verzweiflung und der Angst auf seinem Weg zum Königtum. David, der gesalbte König, aus dessen Haus der gesalbte Messias kommen wird. Die Überschrift im Psalm 51 geht aber weiter. Als, in Vers 2, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war, oder anders ausgedrückt, nachdem er mit Bathseba geschlafen hatte. Der Anlass dieses Psalms, der Geschichte Davids, ist Ehebruch und Blutschuld. Das ist der Anfang dieses Psalms und deswegen ist der Psalm 51 wirklich außergewöhnlich. Aus 2. Samuel 11, da lesen wir das Ganze. Und wenn man dieses Kapitel durchliest, komplette Kapitel 11, liebe Gemeinde, fällt uns auf, dass durch die 27 Verse im ganzen Kapitel dem Ehebruch nur ganze 4 Verse zugeteilt werden. David sieht Bathseba beim Baden, ist begeistert von ihrer Schönheit, erkundigt sich nach ihrem Namen, wie heißt die, schickt den Mitarbeiter los und lässt sie zu sich bringen und schläft mit ihr. Klassischer Ehebruch. Die Frau war verheiratet. Und das wäre es dann eigentlich schon gewesen. Und schlimm genug, nur zum Leidwesen von David ist die Frau schwanger geworden. Und dann hat er ein Problem. Von ihrem Ehemann Uria kann das Baby nicht stammen, denn der kämpft mit Joab, das ist der Heerführer Israels, gerade gegen die Ammoniter. Er ist praktisch im Feldlager, er ist im Kampf und kann nicht seine Frau geschwängert haben. Und ab da wird in den nächsten 21 Verse aufgeführt, wie David das Problem, das er nun an der Backe hatte, gelöst hat oder zu lösen gedenkt. Bathseba wird nur im Kurztext beleuchtet. Hochinteressant. David handelt superschnell, ist ja nicht nur ein Mann der Worte und der Psalmen, sondern er handelt auch schnell. Er weiß, was er will und setzt es um. Er lässt Uria vom Heerlager in Raba, war das, nach Hause holen und als Uria zu ihm kommt, lässt er ihn fragen, ob es dem Volk und dem Heer gut geht. Klassische Frage eines Königs. Und dann spricht David zu Uria, es war eine lange Reise, wasche deine Füße und geh zu deiner Frau. Und es wurde noch ein Geschenk vom König nachgetragen. Wer männlichen Geschlechts ist heute Morgen, der kann wahrscheinlich ein bisschen nachempfinden. Na, Männer, wenn man dann endlich nach Monaten dann wieder nach Hause kommt. Eigentlich logisch. Ne? Als Davids Strategie aber nicht aufgeht. Uria liegt nicht schlafend zu Hause, sondern draußen vor der Tür, wo alle Knechte des Herrn lagen. Da wird's problematisch. Der Uria, der nützt seine Chance nicht. Und das wird David berichtet, dass er nicht hinab zu seinem Haus gegangen, zu seiner Frau gegangen ist, sondern draußen schläft bei den anderen Soldaten. Und er fragt ihn, bist du nicht von weit gekommen? Warum bist du nicht in dein Haus gegangen? Ihr habt dir ja quasi noch ein Geschenk mitgegeben. Hab sie einfach gemacht, leicht gemacht. Und hier wird etwas deutlich vom Charakter Urias. Und nun wird wirklich ein Gegenpol zu David geschaffen. Der Charakter Urias. Israel und Juda, sagt er, wohnen in Zelte. Draußen. Und Joab, mein Herr, meines Herrn Knechte, liegen auf freiem Feld. Und ich soll in mein Haus gehen, um zu essen und zu trinken und bei meiner Frau liegen. So wahr du lebst und deine Seele lebt, das werde ich nicht tun, sagt er frank und frei zu König David. Uria ist ein Mann, der seinem Ehrenkodex treu geblieben ist und ein großartiger Kämpfer mit Disziplin, Selbstbeherrschung und Charakter. Er war ein Hethiter, ein Ausländer, Vorbild für Israels Armee. Er gehört übrigens zu den 30 Helden, die später aufgelistet werden. Eine Gruppe von Spitzenkämpfern und Elitesoldaten mit außergewöhnlichem Mut, die sich dadurch einen Platz unter den besten 30 Kämpfer Israels errungen haben. Und David macht einen zweiten Versuch. Er lässt sich noch nicht aus der Spur bringen. Er verfolgt immer noch seinen Plan, die Dinge gerade zu ziehen, die er gerade versaubeutet hatte. Bleib heute hier, morgen will ich dich gehen lassen. Er hat noch einen Tag eingeschoben. Das ist nochmal eine Chance. So blieb Uria in Jerusalem und David lud ihn ein, dass er bei ihm aß und trank und machte ihn betrunken. Er hat ihm ordentlich eingeschenkt. Ein zweiter verzweifelter Versuch, aber am Abend ging er hinaus, trotz seiner Betrunkenheit, heißt es in 2. Samuel 12, ging er hinaus, trotz seiner Betrunkenheit, dass er sich schlafen legte. Wo? Bei seiner Frau? Nein, auf sein Lager bei den Knechten seines Herrn und ging nicht hinab in sein Haus. Wieder wurde der Plan Davids vereitelt. Und da fragt man sich, wäre Uria doch in seinem betrunkenen Zustand in das Haus zu seiner Frau gegangen, dann wäre dieser großartige Charakter, dieser großartige Kämpfer noch am Leben. Aber er tut es nicht. Er tut es nicht. Er bleibt draußen und er bleibt seiner Pflicht treu. Auf dem Lager seiner Knechte unterschrieb er buchstäblich dadurch unwissentlich sein eigenes Todesurteil. Am nächsten Morgen schreibt David einen Brief an Joab, einen Heerführer, und sendet ihn durch Uriah. Wie makaber ist das denn? Er überbringt folgende Botschaft. Stellt Uriah vorne hin, wo der Kampf am härtesten ist, und zieht euch hinter ihm zurück, dass er erschlagen werde und sterbe. Er überbringt sein eigenes Todesurteil. Das ist die Strategie, zu der David greift. Joab gehorcht ihm, gibt den Platz an, an dem der Kampf tobt, und stellt Uriah ganz vorne hin. Und als die Männer der Stadt Raba einen Ausfall machen und mit Joab kämpften, zogen die Männer sich hinter Uriah zurück und er stand allein da, ohne seitliche Deckung, ohne Rückendeckung, allein. Die Geschichte ist erschütternd. Ich möchte sie noch mal kurz vorlesen. Da sandte Joab hin und ließ David alles sagen, was sich bei dem Kampf begeben hatte, nachdem er tot war. Und gebot im Boden und sprach, wenn du dem König alles bis zum Ende gesagt hast, was sich bei dem Kampf begeben hat, und siehst, dass der König zornig wird und zu dir spricht, warum seid ihr so nahe an die Stadt herangerückt im Kampf? Wisst ihr nicht, dass sie von der Mauer schießen? Wer erschlug Abimelech? Abimelech ist auch ein Bekannter der großen Krieger, den Sohn Jerubals, warf nicht eine Frau einen Mühlstein auf ihn von der Mauer, so dass er in Tabes starb? Es ist das absolut Schlimmste für männliche Krieger, wenn sie von einer Frau letztlich erschlagen werden. Warum seid ihr so nahe an die Mauer herangerückt? So sollst du sagen, auch dein Knecht Uriah, der Hethiter, ist tot. Und dann sagt David, der größte König Israels, etwas, was ich persönlich voll schlimm finde. Entschuldigt, ich finde es total schlimm. Er spricht zu dem Boden in Vers 25 folgendes. So sollst du zu Joab sagen, lass dir das nicht leid tun. Denn das Schwert frisst bald diesen und bald jenen. Fahre fort in dem Kampf gegen die Stadt und zerstöre sie. So sollst du ihm Mut zusprechen. Lass es dir nicht leid tun. Stellt euch vor, Uriah muss doch irgendwann gemerkt haben, dass sich hinter ihm alle zurückziehen. Lass es dir nicht leid tun, das Schwert frisst bald diesen, bald jenen, du sollst ihm Mut zusprechen. Entschuldigt, das ist eine Sauerei. Die steht in der Bibel drin. Und das ist, liebe Gemeinde, laut 1. Samuel 13, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Da muss ich geschwind Schweigen einbauen in die Predigt. Zum Nachdenken. Das ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und die Frage, die unbedingt hochkommt, ist, warum ist er ein Mann nach dem Herzen Gottes? Was ist der Grund? Das sagt ja Gott, nicht irgendwer. Warum ist David ein Mann nach dem Herzen Gottes? Nicht nur, dass Gott es in 1. Samuel 13 gesagt hätte, es wird auch nochmals bestätigt im Neuen Testament, in Apostelgeschichte 13. Warum? Lag es an der Moral, an seinem untadeligen Charakter, an seiner Selbstbeherrschung? Wohl nicht, nach der Geschichte, die wir gerade gehört haben. An seinen erfolgreichen Kriegen kann es auch nicht liegen, denn als David den Tempel bauen wollte, da wurde ihm von Gott gesagt, hey, deine Hände, die sind voller Blut. Lass ja die Finger von meinem Tempel. Ich glaube, dass wir die Antwort auf die Frage, warum David ein Mann nach dem Herz Gottes ist, in diesem Psalm 51 finden. Nach der Trauerzeit um Uriah nimmt David Bathseba zur Frau und sie bekommen einen Sohn. Sieht von außen betrachtet alles ganz okay aus. 9 Monate, ja, muss man nicht immer, es gibt ja 8 Monatskinder, gell? Es gibt sogar 7 Monatskinder, also war dann kein Problem. Sein Plan scheint irgendwie wunderbar aufgegangen zu sein, von außen betrachtet. Alles scheint gut, bis der Prophet Nathan im Auftrag Gottes in das Leben Davids tritt. Und er sagt diese Worte Gottes zu ihm. Ich habe dich zum König Israels gesalbt und habe dich aus der Hand Sauls befreit. immer wieder. Ich habe dir alles gegeben, sein Haus, seine Frauen. Wenn das zu wenig wäre, so hätte ich dir sogar noch mehr gegeben, noch mehr hinzugefügt. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet, indem du getan hast, was ihm missfiel? Du tatest, was böse ist in meinen Augen. Uriah, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Habt ihr gezählt? Dreimal du, konfrontativ. Ihn aber hast du umgebracht durch das Schwert der Ammoniter. Volle Konfrontation, darf sich nur der Prophet erlauben. Und David erkennt in dieser Stunde seine Sünde gegen Gott. In diesem Moment leuchtet ihm seine ganze Schuld, sein ganzes Versagen wieder buchstäblich vor Augen auf. Auch wenn er sich als König vor niemand sonst hätte verantworten müssen. Er hätte ja so machen können, ach was der Prophet da sagt. Und seine Taten und seine Geheimpläne sind ja alle aufgegangen. So wie er sich's erhofft hatte. So erkennt er doch durch das Wort Nathans, dass er immer noch vor Gott steht. Dass er gegen Gott gesündigt hat. Und diese Erkenntnis über seine Sünde vor Gott wird zum Anlass von Psalm 51. Nun gibt's einen Theologe, Kierkegaard heißt, der hat in seinem Buch Die Krankheit zum Tode, schon der Titel, gesagt, das größte Problem des Menschen ist nicht, dass er sündigt, sondern dass er die Sünde nicht erkennt. Versteht ihr? Nicht das Problem, dass er sündigt, sondern dass er sie nicht erkennt als solche. Solange ein Mensch nicht die Tiefe seiner Schuld sieht, bleibt er fern von Gott. Sündenerfahrung und Selbsterfahrung geht immer zusammen. Sündenerfahrung gleich Selbsterfahrung. Daher ist Sündenerkenntnis, liebe Gemeinde, immer auch mit Selbsterkenntnis verbunden. Und eines der tragischsten Fehlentwicklungen des Christentums ist, dass die Sündenerfahrung immer mehr auf die Erfahrung anderer Menschen bezogen wird. Also ich bin in Schuld. Da guck dir mal um. Überall in Göppingen. Überall lauter Sünder um mich rum. Sauerei, wo ich hingucke, so schwäbisch gesagt. Und die Sündenerkenntnis immer weniger eine Selbsterkenntnis ist. Also ich bin ja nicht betroffen. Alle anderen sind betroffen. Die anderen sind schuld. Das ist der Grund, warum unser Glaube oft auch so kraftlos ist als Christen. Warum uns unsere Mitmenschen manchmal als Heuchler hinstellen oder über uns sagen. Das wären Heuchler. Wenn ich mit Menschen spreche, die nicht gläubig sind, die waren neulich, wir haben 11 Wochen lang einen Alpha-Kurs gemacht, da lernst du dann einiges. Da lernst du Menschen kennen, die keine Kirchgänger sind. Und die sagen dir dann aufs Wort hin, hey, ihr mit eurem Christentum. Und da und da und da und da habt ihr euch schuldig gemacht. Das hilft nichts, uns rein darzustellen, wenn wir gar nicht rein sind. Wir müssen zu unserer Schuldigkeit, zu unserer Fehlerhaftigkeit als Christen stehen. In Lukas 18, Vers 9 bis 14 erzählt Jesus ein Gleichnis. Es handelt von zwei Menschen, so pro und contra, schwarz und weiß. Zwei Menschen, die zum Tempel hinaufgehen und beten, ein Pharisäer und ein Zöllner. Und nun hört genau zu. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ist Pharisäer, der andere ist Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher, David. Oder auch wie dieser Zöllner. Er vergleicht sich. Er steht im Gebet, im Tempel und er vergleicht sich. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne. Er traute sich nicht vor, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Das Bußgebet in Psalm 51 beginnt mit den Worten, Gott sei mir Sünder gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor dir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Siehe, du liebst Wahrheit, die im Verborgenen liegt und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Entsündige mich mit Hyssop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich weißer werde als Schnee. Lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, das können wir fast auswendig, ein reines Herz. Und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit deinem willigen Geist rüste mich aus. Wow, das haut schon rein. Und damit komme ich zum zweiten Teil der Wirkungsgeschichte. Was ist aus diesem Psalm 51 geworden? Von 150 Psalmen tragen 13 Psalme ja eine Überschrift, die den Anlass praktisch angibt. Da steht zum Beispiel, als David von seinem Sohn Absalom floh oder als David sich wahnsinnig stellte. Und dann folgt dann der Psalm. Oder im Psalm 56, als ihn die Philister in Gat ergriffen hatte. Oder 57, als David vor Saul in die Höhle floh. Oder Psalm 63, als David in der Wüste Juda war. Und die restlichen Anlässe als Beginn des Psalms klingen alle ähnlich. Das sind jetzt nicht unbedingt die schönen Momente, die da aus dem Leben Davids aufleuchten oder kommen. Aber sie sind auch keine Anlässe, für die er sich schämen müsste. Also wenn man in eine Höhle fliehen muss, okay, ist man nicht mehr der Held, aber Lebensbedrohlichkeit kann schon dazu führen. Also da muss er sich nicht schämen, der David, für diese Anlässe. Das sind nicht unbedingt die schönen Momente im Leben Davids. Aber außer im Psalm 51. Von allen 13 Anlässen, in denen die Überschrift angehängt ist, steht im Psalm 51 als einziger, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Kein Ruhmesblatt. Und das finde ich schlimm. Wir alle machen mehr oder weniger dumme Fehler. Ich will jetzt kein Amen hören. Ich mache mehr oder weniger immer wieder dumme Fehler. Stell mich da voll drunter. Aber niemand von uns, sind wir ehrlich, niemand von uns will seine Sünde verewigt bekommen, seine Fehler verewigt bekommen in der Bibel. Das will keiner von uns haben, auch nicht in der Bildzeitung. Wenn ich mir das erlaubt hätte als Pastor, was sich David erlaubt hätte, dann wäre meine Karriere schnell beendet gewesen. Da sind wir in unserer Gemeindebewegung knallhart. Da hast du dann, bist ethisch, bist da raus. Ich könnte heute hier mit Sicherheit nicht stehen und ich könnte auch nicht predigen. Ehebruch und heimtückischer Mord sind nicht der Anlass, mit dem du oder wir alle in Erinnerung bleiben möchten. In der Geschichte der Menschheit sowieso nicht. Wir wollen nicht, dass unsere Fehler und Versagen immer und immer wieder Erwähnung in der Öffentlichkeit finden. Das mögen wir nicht. Wir wollen nicht, dass unsere Fehler, wie mir Schwaber im Wieslauftal sage, dass unsere Fehler ans Milchhäusle gehängt werden. Für diejenigen, die in meinem Alter sind, kennen vielleicht noch den Namen Monika Lewinsky. Ich sehe da doch einige hier, die so Meier-Kragerweide vom Alter her sind. Monika Lewinsky, eine Praktikantin im Weißen Haus in den 90er Jahren. Sie ist bekannt geworden durch eine Affäre, die sie mit dem damaligen US-Präsident, wisst ihr noch, wie er hieß? Ja. Yeah. Ihr seid noch alle wach. Klasse. Ihr seid noch alle dabei. Das finde ich toll. Die ganzen Details ihrer sexuellen Beziehung, wie oft sie im Oral Office war, wurden im Gerichtssaal später und in den Medien natürlich rauf und runter berichtet und dargestellt. Bis in alle peinlichen Details. Und seitdem kennt man den Namen Monika Lewinsky. Haben wir ja gemerkt. Bis heute, 2025. Man kann ihn auch gerne googeln, egal was sie eigentlich ist und was sie sonst noch gemacht hat und erreicht hat. Es ist völlig wurscht, dass sie einen Psychologie-Master erreicht hat, dass sie jüdischer Herkunft ist, dass ist sonst noch wie erfolgreich sie war. Alles, was wir über sie wissen, ist ihre Affäre, die sie mit Bill Clinton hatte. Diese Affäre, die letztlich zum Amtsenthebungsverfahren geführt hat. Man hört vor einigen Jahren dann einen Vortrag von ihr, rückblickend über ihr Leben. Sie ist Jahrgang 1973 und lange Zeit ist vergangen und sie sagt, dass sie einen Fehler begangen hat. dass sie sich verliebt hat in ihren Chef. Dass sie sich verliebt hat in ihren Chef. So wie viele 19- bis 20-jährige Praktikantinnen. So wie viele 19- bis 20-jährige Praktikantinnen. Manchmal sind junge Mädels, manchmal auch junge Mädels halt. Ein Freund von mir, er ist Geschäftsführer, hat mal zu seiner Sekretärin gesagt, sie, wenn sie will, dass sie ihnen weiterhin in die Augen guckt, dann macht sie ihr Bluse zu. Er hat dann das Problem gehabt, dass er als Frauenhasser bezeichnet wurde. Aber ich denke mal, junge Praktikantinnen sind heute immer noch in der Hinsicht gefährdet. Warum? Weil es so ein riesen Machtgefälle ist. Und ein größeres Machtgefälle zwischen einem Präsident und einer Praktikantin kann es ja fast nicht geben. Ihr größter Fehler war, wie gesagt, dass ihr Chef, dieser Präsident von Amerika war. Und diese Geschichte von ihr mit dem Präsidenten ging natürlich durch die ganze Welt. Und sie erzählt, dass ihre Mutter, sie erzählt dann in dieser Präsentation, dass ihre Mutter danach darum gebeten hatte, also die Mutter hat sie darum gebeten, in der Dusche die Türe offen zu lassen, weil sie Sorge und Angst hatte, dass ihre Tochter Selbstmord begeht. Das war ihr Leben. So hat sie das verarbeitet. Vor ein paar Jahren hat sie einen Artikel geschrieben in Vanity Fair, das ist so die Bunte Amerikas, stimmt das? Du kennst die aus, gell? Du hast lange genug dort gelebt. Und der Titel war Schmach, Scham, Schande. Über ihr Leben, Schmach, Scham, Schande. Und wenn wir uns ganz bewusst die Geschichte von David anschauen, geht es David eigentlich genauso, nur ja, geht ihm eigentlich genauso wie ihr. Schmach, Scham, Überleben. Nur mit dem Unterschied, dass das Buch, in dem Davids Geschichte steht, nicht die Vanity Fair in den USA ist, sondern ein Buch ist, das inzwischen mehr als 5 Milliarden Mal verkauft wurde in der Welt. Da steht diese Geschichte von David. Sein Versagen mehr als 5 Milliarden Mal gedruckt und verkauft. Und die Zahl steigt weiter. Solange es den Psalm 51 gibt, wird jede Generation immer wieder an den Ehebruch und die Blutschuld David erinnert werden. Und die furchtbare Geschichte von 2. Samuel 11 wird immer wieder erzählt werden, bis heute, 1. Juni 2025. Stimmt's? Ich glaube, er ist der Erste, gell? Und angesichts dieser Geschichte stellt sich die Frage, wie David ein Mann nach dem Herzen Gottes werden konnte. Er stellt sich auch die Frage, wie aus einem Psalm, der den dunkelsten und beschämendsten Moment im Leben eines Königs, im Leben Davids zeigt, ein Psalm werden konnte, der zu den beliebtesten Psalmen in der ganzen Bibel werden konnte. Und er stellt sich die Frage, was dies für eine Kraft ist, die in diesem Bußgebet innewohnt, durch die der Geist Gottes noch heute Menschenherzen bewegt. Immer noch diese Geisteskraft in diesem Psalm 51 vorhanden. In 2. Timotheus 3, Vers 5 schreibt Paulus einen interessanten Satz. Er schreibt, sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Was ist jetzt das für ein Vers? Und ich habe mich oft gefragt, was denn diese Kraft der Frömmigkeit ist. Ein Teil ist leicht zu beschreiben. Beten, Fasten, Loblieder singen. Alles äußere Formen von Frömmigkeit. Da sind wir uns schnell eins. Sie haben den Schein, aber die Kraft verleugnen sie. Ups. Was ist damit genau gemeint? Ich meine, wir Freikirchler und Gott sei Dank, wir gehören zu den Frommen im Lande. Was ist mit dieser Frömmigkeit gemeint? Wenn es nicht das Gebet und das Fasten ist, das Loblieder singen. Ich glaube, mit der Kraft der Frömmigkeit ist die Buße gemeint. Ist die Buße gemeint. Buße ist die Kraft der Frömmigkeit, die Kraft, die wir in uns tragen, die uns geschenkt ist. Um nochmal zu dem Zeugnis vom Zöllner und Pharisäer zurückzukommen, wo der Pharisäer sagt, ich faste 2-mal die Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner ganz weit weg steht und an die Brust klopft und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Jesus schließt das Gleichnis ab mit folgenden Worten. Ich sage euch, der Zöllner ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht der Pharisäer. Wie konnte David ein Mann nach dem Herzen Gottes werden? Ihr merkt schon, in welche Richtung es geht. Wie kann das sein? Der Pharisäer, der alles tut, der ein Dankgebet spricht, dass er nicht so sündig ist wie die Zöllner, und der Zöllner, dessen einzige Hoffnung die Gnade Gottes ist, besteht, und er deshalb nur bitten kann, Gott sei mir Sünder gnädig. Es war seine einzige Lösung, sein einziger Weg, seine einzige Rettung, die einzige Chance. Und der Zöllner, heißt es, ging gerecht hinab in sein Haus. Ging gerecht hinab in sein Haus. Ich habe mal in der Vergangenheit schon über Zöllner gepredigt. Es waren nicht die Vorzeigejuden. Und dieser ging gerecht hinab in sein Haus. Liebe Gemeinde, das ist Buße. Das ist Buße. Und es bestätigt, was Psalm 51 mit folgenden Worten so unmissverständlich zur Sprache bringt. Denn Schlachtopfer will Gott nicht. Ich will sie dir sonst geben, und Brandopfer gefallen mir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Die Kraft von Psalm 51 und der Buße liegt darin, dass Gott ein bußfertiges Herz nie verachtet und ablehnt. Nie. Die Kraft der Buße liegt darin, dass nicht nur Vergebung empfangen wird, sondern dass eine Neuschöpfung in unserem Herz passiert. Dass da eine Änderung, eine Neuschöpfung der Lebensgeschichte passiert. So wie bei diesem Mittelhof. Völlige Neuschöpfung seiner Lebensgeschichte. Ich habe mir den Satz aufgeschrieben, dass Gott aus dem dunkelsten Moment unserer Lebensgeschichte, aus dem größten Versagen und aus der größten Scham einen Segen entstehen lässt, der die Grundrichtung unseres Lebens und Wirkens umdreht. Aus der Finsternis wird Licht, aus der unerklärlichen Scham wird die größte Ehre, aus Tod wird ein neues und ewiges Leben. Das passiert durch die Buße. Das ist Gottes Signatur. Das ist die Umdrehung der Lebensrichtung. Deswegen Buße heißt auch Umkehr. Ich hörte mal diesen Satz, der hat mich aufgeregt. Deswegen habe ich mal gemerkt, das Christentum beruht auf Sünde. So, als ob das Christentum sich nur darum dreht, uns ständig zu zeigen, was wir alles falsch machen. Ich denke, das ist falsch. Das Christentum beruht auf der Realität, nicht auf der Sünde. Die Realität ist, dass wir alle immer wieder auch schuldig werden. Das ist die Realität. Dass wir uns immer wieder dabei ertappen, dass wir eben nicht hundertprozentig so sind, wie Gott es sich wünscht. Und das erkennen wir nur, wenn wir mit ehrlichen, offenen Augen in unser Leben schauen und uns vergleichen mit dem, was uns eigentlich aufgetragen ist. Es beruht auf der Realität unseres Lebens, mit all ihrer Sünde, mit all unseren Ängsten, mit all unseren Fehlern, mit all dem geheimen und öffentlichen Versagen und Sünden, die wir begehen. Das ist die Realität, auf die das Christentum beruht, nicht um uns nur zu geißeln und uns die Sünde vorzuhalten. Und deshalb ist die Buße die größte Kraft, die in unserer Frömmigkeit liegt, wo wir die Möglichkeit, die Chance sehen, dass Buße, dass Umkehr wirklich etwas Neues in unserem Leben machen kann. Ich möchte schließen mit dem Satz, steht er schon vorne, da können wir es mitlesen. Die größte Sünde, die der Mensch jemals getan hat, ist, den Sohn Gottes zu ermorden. Und das Beste, das dieser Welt jemals passiert ist, ist der Tod Jesu am Kreuz für unsere Schuld. Wenn Gott also aus der größten Sünde der Menschheit das Beste für uns und unsere Welt machen kann, dann ist das der Rahmen, die Verheißung, in der unser Leben mit all unseren Zwängen, mit all unseren Fehlentscheidungen, mit all unserer Schuld und Enttäuschung eingebettet liegt. Wir feiern heute Morgen Abendmahl. Jesu Leib gebrochen für dich. Jesu Blut vergossen für dich. Hier ist die Lösung. Hier allein ist die Lösung. Und die Chance zur Buße. Und das ist die Botschaft von Psalm 51. Ich denke, wir werden uns Zeit nehmen, werden das gemeinsam managen. Aber ich möchte zum Schluss noch ein Gebet mit uns sprechen. Und in diesem Gebet darfst du gerne das Wort Ich einfügen, wenn du möchtest. Wir beten. Herr, wir danken dir für deine Gnade, für dein Sterben am Kreuz, für dein Sterben für unsere Schuld. Wir danken dir für deine Barmherzigkeit, die uns immer wieder den Neuanfang und Umkehr der Lebensrichtung ermöglicht. Ich möchte heute meine Schuld bekennen und diese Chance ergreifen durch die Kraft deiner Liebe. Amen.